Wenn wir uns an unsere lieben Verstorbenen erinnern, dann erinnern wir uns an einen großen, unsagbaren Verlust, der uns traurig stimmt, der Not macht. Es fehlt etwas. Es fehlt ein Teil von uns. Es ist wie, als wenn man zerrissen wird. Und genauso empfinden wir auch oft, wenn wir über unsere eigene Vergänglichkeit einfach nachdenken. Wenn wir über unsere Endlichkeit nachdenken, da kommt ganz schnell unvollendet, Verlust, fehlerhaft. Irgendwie fällt uns das oft schwer. Und Gottes Wort möchte uns heute auf völlig andere Gedanken bringen. Es will uns aus unserer Angst, aus unserer Trauer herausführen und Hoffnung vermitteln. Auf das, was uns noch Großartiges erwartet. Etwas, was für uns Realität werden wird. Und was die Kraft hat, sogar unser Jetzt, unser Hier und Heute zu verändern und mit Hoffnung zu versehen. Selbst in schwierigsten Situationen, selbst im Angesicht des Todes, selbst im Angesicht von Leid, dass uns diese lebendige Hoffnung Freude in unser Leben hineinschenkt. Der auferstandene Jesus Christus, der uns den Weg in die Ewigkeit schon vorgeebnet hat, der möchte uns heute in unser Herz pflanzen, etwas, was uns trägt, im Leben, im Leiden und im Sterben. Und ich nenne das die Himmelsfreude, die Freude über den Himmel. Mein Gebet ist, dass uns heute im wahrsten Sinne des Wortes der Himmel berühren wird. Hören wir, was Gottes heilsames Wort uns zu diesem Thema zu sagen hat. Hören wir einmal auf die himmlische Perspektive. Und ich lese aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Dann sah ich eine neue Welt, so fängt Johannes an. Den neuen Himmel und die neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst als ihr Herr in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, alles werde ich jetzt neu schaffen. Und mich forderte er auf, schreibe auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Von A bis Z steht alles in meiner Macht. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält bis zum Sieg, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Amen. Zum Verständnis, wir sind hier ganz am Ende von dem großen Endzeitdrama, in das uns der Seher Johannes mit hineingenommen hat in der Offenbarung. Hier ist alles gelaufen. Alles Böse ist gerichtet. Die Feinde Gottes sind vernichtet. Der letzte Feind, der Tod und sein Reich sind im feurigen Pfuhl verbrannt. Das Gericht ist vorbei. Es sind noch die übrig, die im Buch des Lebens geschrieben stehen. Die Stadt der Gottlosigkeit, Babylon, existiert nicht mehr. Sie wird jetzt ersetzt durch das neue Jerusalem, das nicht von der Erde, sondern vom Himmel herabkommt. Gott selbst ist mitten unter uns. Gott selbst ist jetzt der Tempel und ist mitten bei seinem Volk. Und alles das, was hier beschrieben ist, diese Zustände, dieses Bild von diesem neuen Jerusalem, was von Gott kommt zu uns, nicht was wir zu ihm aufbauen, sondern was wirklich von Gott zu uns kommt, das ist jetzt Realität. So sieht es Johannes. Und er sieht es deshalb, damit wir eine Vorstellung bekommen von dem, was Himmel eigentlich bedeutet. Was es bedeutet, dass unsere Lieben dort sein werden. Was es bedeutet, dass wir, die wir glauben an Jesus Christus, diese Hoffnung, diese Perspektive haben, dort hinzukommen. Es ist uns offenbart, damit wir Trost finden, damit wir Hoffnung haben, damit wir nicht ins Bodenlose stürzen mit unserer Trauer. Ich habe mich immer gefragt, ob man das wohl darf, wenn man ein Buch liest. Was meint ihr? Wenn man ein Buch liest, einen guten Roman oder irgend sowas, darf man das Ende zuvor lesen, damit man weiß, wie es ausgeht? Ein lieber Mensch, mit dem ich sehr gut verbunden bin, weiß ich, der das immer macht. Kaum ein Buch, wo sie nicht den Schluss schon weiß. Sie meint, das braucht was. Und ich habe immer so den Einwand, wenn man das Ende kennt, wozu dann überhaupt noch das ganze Buch lesen? Hier in der Bibel ist es ausdrücklich erwünscht. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass man das Ende kennt. Dass wir wissen, wie das Ende sein wird. Und das Ende zu wissen, ist für uns, die wir hier leben und im Glauben leben wollen, enorm wichtig. Das Ende bei Gott geht gut aus. Wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir wiedergeboren sind in Jesus Christus, dürfen wir wissen, unser Ende geht gut aus. Das dürfen wir heute schon wissen, jetzt schon. Wir haben so oft Zweifel. Haben wir denn genug getan? Waren wir denn fromm genug? Haben wir genug geliebt? All diese Fragen. Wir dürfen wissen, wenn wir Kinder Gottes sind und Jesus Christus uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, wir dürfen wissen, das Ende geht gut aus. Und das macht mich so froh. Das macht mich so glücklich. Das gibt mir so viel Kraft, einfach zu wissen, mein Ende wird gut ausgehen. Die Grundangst, was wird werden, die ist eigentlich, ja, sie ist gelöst. Das Ende heißt, die neue Welt Gottes kommt. Die Verheißung gilt, dass Gott alles neu macht. Die Verheißung gilt, dass Gott meine Tränen abwischen wird und deine auch. Und diese Verheißung, die muss eigentlich unter uns leben. Die muss ganz lebendig sein. Das ist nicht so eine Sache, die vielleicht mal irgendwann sein wird, sondern ich sag mal, das ist ein Wissen, ein Gedanken, der in uns richtig explodieren muss. Das muss uns zum Strahlen bringen. Das muss uns etwas in uns bewegen. Das ist das, was Jesus möchte. Das ist etwas, was von uns ausstrahlen darf. Etwas, was hinausgehen wird und was erkennen lässt, dass das Kreuz von Golgatha zu einem Ziel führt. Nämlich in die Ewigkeit. Nicht nur das Kreuz auf uns nehmen, sondern auch die Zukunft, die durch dieses Kreuz geschaffen wurde. Das Thema der Christen ist einfach nur mal der Himmel. Wie wird es sein? Jeder Tag, der vergeht, bringt uns einen Schritt näher in den Himmel. Das müssen wir wissen. Mit jedem Tag, der vergangen ist, sind wir einen Schritt näher daran. Lasst uns nicht immer über das ständige Thema des Scheiterns und Sünde und dass wir Sünder sind und so weiter, dass wir immer so darüber nachdenken und dass das dann eigentlich so unsere ganze Lebensrealität ist. Irgendwie immer alles dieses Scheitern. Eigentlich ist unsere Lebensrealität eine andere. In Christus werden wir gerettet. In Christus werden wir in die Ewigkeit einziehen. In Christus wird unser Leben zum Ziel gelangen. Und wenn ich darüber nachdenke, an dieses Ziel, dann denke ich auch über den Himmel nach. Ich versuche mir das vorzustellen. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal versucht, euch vorzustellen, wie der Himmel ist? Die Bibel zeichnet nur so ein paar Pinselstriche, die macht keine Details dazu, sondern nur, wir haben nur so eine überschaubare Menge an Informationen. Aber diese Informationen reichen aus, sich darüber zu freuen, darüber getröstet zu sein, zu wissen, dass unsere Lieben, wenn sie dort sind, dass es ihnen dort gut gehen wird, dass sie wirklich an einem Ziel sind. Unser Problem bei dieser ganzen Vorstellerei oder darüber nachdenken ist eigentlich, dass wir, uns fehlt irgendwie was. Wir können das eigentlich nur beschreiben mit Begriffen des Alten, was eigentlich das Neue ist. Wir haben kein Instrumentarium, auch kein Vorstellungsinstrumentarium, was wirklich dieses Neue sein wird alles. Wir können es nur aus unserer Dimension, aus unserer Lebenssituation heraus beantworten. Und das fällt uns oft schwer. Es ist gleichnishaft. Das Beste, was wir tun können, ist immer wieder, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein kleines Beispiel. Das Beste, was wir tun können, ist, uns auf etwas zu freuen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr einen Urlaub plant. Wenn ihr so vor euch vorstellt, nächstes Jahr fahren wir auf die Malediven. Das ist rein spekulativ. Und dann fängst du an, darüber nachzudenken. Oh, wie wird das da sein? Wie wird das Licht dort sein? Wie sieht's dort aus am Strand? Was für Pflanzen gibt es dort? Wie wird das Wetter sein? Du kaufst dir einen Reiseführer, fängst an, da drin rumzublättern und denkst, da könnte man lang fahren und da sieht das interessant aus. Das möchte ich alles gerne sehen. In dir, du produzierst im Prinzip in dir selber so eine Vorfreude. Und je mehr du dich damit beschäftigst, je mehr freust du dich darauf. Und genauso ist das eigentlich mit dem Himmel. Genauso können wir damit umgehen, dass wir anfangen, immer wieder darüber nachzudenken, uns das vorzustellen. Wie wird das sein, wenn meine Tränen abgewischt werden? Wie wird das sein, wenn mir mein Rücken nicht mehr wehtut? Kann ich mir das überhaupt noch vorstellen? Und je mehr ich diese Gedanken zulasse, je mehr ich in diese Gedanken hineinfinde, umso mehr wird die Freude darüber wachsen. Und nicht, naja, hoffentlich schaffe ich's, hoffentlich wird es was und ich bin doch so schlecht und das hilft uns nicht. Lasst uns anfangen, uns den Himmel wund zu malen. Und das, was Gott dazu zu sagen hat, wirklich zu verinnerlichen, was es bedeutet, wenn meine Tränen abgewischt werden. Was es bedeutet, nie wieder Schmerzen zu haben. Was es bedeutet, nie mehr Angst vor dem Tod zu haben. Was es bedeutet, nie wieder in die Ungerechtigkeit dieser Welt hineinzukommen. All diese Dinge. Ein ganz großes Problem unserer heutigen Generation ist so die Angst davor, der Himmel könnte langweilig sein. Das ist ein bisschen das Problem vielleicht auch der jungen Leute. Oh Mann, einen ganzen Tag Lobpreis. Womöglich noch mit der Orgel. Katastrophe. Unterschwellig denken wirklich viele so. Vielleicht das nicht mit der Orgel, aber wie wird das sein? Ja, wirklich immer nur Anbetung, das hat mir hier schon irgendwie nicht gefallen. Muss das dann dort auch sein? Ich glaube, vor 100 Jahren haben die Menschen noch nicht so gedacht. Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass das mit unserer Unterhaltungskultur irgendwie zusammenhängt. Und dass wir heute eigentlich also auf dem Standpunkt stehen, dass wir unterhalten werden müssen. Das Fernsehen muss mich unterhalten, Gemeindeveranstaltungen müssen mich unterhalten. Das muss alles irgendwie unterhaltend sein für mich. Es muss mir was bringen. Und es darf auf keinen Fall langweilig sein. Liebe Geschwister, Gott ist kein Unterhaltungsprogramm. Und er hat auch keinen Anspruch oder irgendwie einen Gedanke, uns zu unterhalten. Sondern er hat es viel mehr. Er will uns heilen. Er will uns wirklich diese Freude auf den Himmel geben. Er will uns in seiner Gegenwart begleiten. Er will, dass wir mitten bei ihm sind. Er wird bei uns leben. Himmel und Erde werden neu, verspricht uns der Herr. Himmel und Erde werden neu. Nichts bleibt so, wie es jetzt ist. Nichts. Und das ist etwas, was mir Hoffnung macht. Weil in allen Situationen, die mich bedrücken, die bleiben nicht so. Das sind nicht die letzten Situationen. Du hast Streit mit deinen Kindern. Das wird nicht bleiben. Das ist nicht das Letzte. Du hast eine niederschmetternde Diagnose bekommen. Das ist nicht die letzte Antwort. Alles diese Dinge ist nicht das Letzte. Das Letzte heißt, wir werden in einem neuen Himmel und einer neuen Erde bei Gott sein. Am Ende sieht Johannes eine neue Realität. Und in dieser Realität werden wir landen, werden wir ankommen. Die Welt, die alte Welt mit ihren Bedrohungen, ist in diesem Bild hier in der Offenbarung verschwunden. Die ist nicht mehr da, die existiert nicht mehr. Und unsere lieben Verstorbenen haben das schon. Die sind genau dort. Die haben diese Bedrohung, die wir kennen, diese Schwachheit, diese Krankheit, diese Not. All das ist schon vorbei für die. Das erleben sie nie wieder. Das ist spurlos verschwunden. Das heißt hier, das Meer ist nicht mehr. Das ist im Prinzip ein Sinnbild für gottfeindliche und zerstörerische Kräfte. Wer schon mal am Strand war und ihr seid ja hier an der Küste, der sieht, wenn die Flut kommt, dass da so kleine Wellen kommen. Und die kommen immer weiter und die kann man nicht aufhalten, die kommen. Und man kann machen, was man will. Und die größten Steine, die größten Felsen, auf die Dauer werden die zusammen zerrieben. Das hört auf. All das, was uns zum Zittern bringt, wird nicht mehr sein, gibt es nicht mehr. Stattdessen wird hier davon beschrieben, das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab. Das wird nicht von unten nach oben gebaut, wie die Stadt Babel als Ausdruck des Größenwahns der Menschen. Es kommt von oben nach unten, von Gott zu uns. Das neue Jerusalem, das, was da, wo unser Lebensraum sein wird, unser wo wir im Himmel sein werden, das ist nicht ein Werk der Menschheit, nicht ein Werk Israels, auch nicht der Christenheit. Das neue Jerusalem kommt von Gott. Er ist der Baumeister und der Schöpfer. Und es wird sehr gut sein. Das neue Jerusalem, es ist das Sinnbild für die erlöste Menschheit. Und in diesem neuen Jerusalem brauchen wir keinen Tempel mehr, sondern wir werden mit Gott verbunden sein, in Jesus. Und wir werden Gott im Prinzip in jedem Menschen begegnen, der dort da ist, weil Gott mitten unter ihnen ist. Wir leben vollkommen mit Gott zusammen. Wir sehen Jesus, wir sind bei ihm und er ist bei uns. Gott lässt sich bei seinen Menschen nieder. Es ist keine Distanz mehr. Er zeltet unter ihnen. Die endgültige Gegenwart Gottes bei den Menschen, die im Zelt der Begegnung während der Wüstenwanderung nur vorübergehend aufleuchtete. Hier ist es endgültig. Jetzt ist daraus ein ständiger Wohnsitz Gottes bei den Menschen geworden. Alle Distanz ist aufgehoben. Wie wunderbar wird das sein? Und diese Gemeinschaft mit Gott wird dann zu unserem letzten und endgültigen Trost. Ich finde das so schön, wenn Eltern mit ihren kleinen Kindern, wenn die sich wehgetan haben, wenn die gestürzt sind oder irgendwas passiert ist, wenn sie die auf den Schoß nehmen, wenn du die Hand so drüber legst und merkst dann auf einmal, wie das Kind ruhiger wird, wie die Tränen aufhören zu fließen, wie plötzlich das Kind getröstet ist, eine neue Zuversicht gewinnt, weiß, hier darf ich sein und hier hört meine Angst auf. So wird das sein, wenn wir bei Gott sind. Nicht anders. Diese Gemeinschaft mit Gott wird zu unserem letzten und endgültigen Trost. Und wer dies hofft, wer diese Gewissheit hat, und das dürfen wir in Jesus Christus haben, diese Gewissheit, der weiß, ja, der lebt auch jetzt schon anders. Dann merke ich nämlich, wenn ich diese Hoffnung habe, dass meine Tränen abgewischt werden, dann fange ich auch hier an, Tränen abzuwischen bei anderen Menschen. Dann kämpfe ich auch heute schon gegen das Leid, gegen das Geschrei und gegen den Schmerz. Wer so die neue Welt erhofft, der investiert sich durchaus noch in die alte hinein. So macht die große Tröstung am Ende der Zeit Mut zu den kleinen Tröstungen. Da, wo wir diesen Trost erfahren haben, wie wir das heute in den Zeugnissen so bewegend gehört haben, da fangen wir auch an, andere zu trösten. In der Gemeinde ist es immer so, es gibt Menschen, die sind durch schwere Situationen und es sind Menschen, die sind gerade drin. Und die Menschen, die durchgegangen sind und die Gottes Hilfe erfahren haben, das sind die, die Zeugnis geben können und die Menschen trösten können, die gerade in dieser Situation drin sind. Darf ich für dich beten? Das ist genau das. Das ist genau diese Atmosphäre, genau diese Kultur. Das ist das, was Jesus mir in mir schon heil gemacht hat und gut gemacht hat. Das darf ich jetzt zu meinem Nächsten bringen und darf ihm davon abgeben. Und so wächst Gemeinde. So werden Beziehungen heil. So werden wir mit hineingenommen in die Gedanken des Reiches Gottes. Wir dürfen wissen, dass Gott alles wegnehmen wird, was uns bedroht. Es wird keine schmerzhaften Abschiede mehr geben. Alles wird gut. Das ist unsere Perspektive. Das ist das, was auf uns wartet. Und das wünsche ich uns, dass wir daran glauben und dass wir davon erfüllt werden. Und Johannes kriegt jetzt den Auftrag, das schreibt alles auf. Für die Christen in Emden, die am 20. November 2011 hier im Gottesdienst sitzen und das hören, dass sie eine Hoffnung haben, dass die Situation, in der sie vielleicht gerade sind, die ihnen vielleicht auch Not macht, dass das nicht das Letzte ist, sondern die Ewigkeit beim Herrn. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben. Die Einladung zur Quelle des lebendigen Wassers ergeht an alle, die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnen, die danach dürsten, die sich nach dem neuen Jerusalem sehnen. Diese Einladung gilt auch heute. Wer überwindet, das heißt, wer zu Jesus kommt. Wer zu Jesus kommt, wer ihm treu bleibt, der wird dies alles erleben. Allerdings ein kleiner Einschub noch. Diese Überwindung ist keine Leistung. Wir denken oft, die Überwindung ist das, dass ich alles richtig gemacht habe. Und dann stellen wir haben das eben in dem einen Zeugnis so wunderbar gehört. Habe ich denn genug von dieser Freude erzählt? Das Überwinden bedeutet eigentlich nur, dass ich immer wieder zu Jesus komme. Wer zu Jesus kommt, immer wieder und darin treu bleibt, der wird dies alles erleben. Der wird erleben, was hier in Offenbarung 21 uns verheißen ist. Lass die Aussicht in den Himmel in dein Herz fallen. Das Ende wird großartig sein und kein Jammertal. Gott will dich und mich dabei haben. Geh ihm doch heute einen Schritt entgegen. Lass dich in die Liebe Jesu Christi hineinfallen. Glaubst du an Jesus Christus? Dann ist das, was dort steht in Offenbarung, das, was deine Zukunft ist. Glaubst du nicht an Jesus Christus? Dann überlege über deine Zukunft und fang an, Jesus Christus dein Leben zu geben. Bist du gerade im Glauben, vielleicht in Opposition oder in einer Krise und denkst, ja, mit dem Glauben, das ist alles nicht so. Denk über deine Zukunft nach und denk über Jesus nach. Gib dein Leben Jesus Christus neu. Er wartet auf dich. Er will dich erfüllen mit seiner Liebe, mit seiner Hoffnung. Geh ihm heute einen Schritt entgegen. Amen.